Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wo auch immer Sie sind und zu welcher Tag- oder Nachtzeit Sie unseren Podcast hören, willkommen zurück. Wir sind wieder für Sie da. Und heute besprechen wir ein interessantes Thema, allerdings auch ein Nischenthema. Sicherlich gibt es da nicht so viele Zuhörer. Ich habe ja in meinem Podcast so ein paar Blockbuster, will ich mal sagen. Das ist die Versteifung, das ist die Spinalkanalstenose, das ist die Spondylolisthesis und auch der lumbale Bandscheibenvorfall. Das sind natürlich Themen, die viele Patienten betreffen und deshalb natürlich auch eine größere Zuhörerschaft haben. Aber wir wollen auch denjenigen Informationen geben, die vielleicht zu einer kleinen Gruppe von Patienten gehören, aber natürlich auch Probleme haben und vielleicht auch da eine gewisse Unterstützung haben möchten. Also heute ein Nischenthema und zwar die kraniozervikale Instabilität. Ja, was ist das eigentlich? Das ist schon ein Problem, was durchaus sehr komplex ist und auch, sagen wir mal, nicht so einfach zu beantworten. Ich habe ja schon einen Podcast über Versteifung gehabt und da auch auf das Thema der Instabilität hingewiesen und dann eben auch auf die Problematik der Stabilisierung. Also eine Instabilität ist immer etwas Wackeliges. Ich vergleiche das gerne mit einem Stuhlbein, das nicht richtig fest ist. Und wenn man sich versucht, da irgendwie draufzusetzen, dann funktioniert das nicht. Man wackelt. Und es gibt da nur eine Lösung letztendlich. Man muss das Stuhlbein wieder festmachen und dann sitzt man auch wieder sicher. Also es gibt doch klare Instabilitäten und klare Instabilitäten sind häufig Folge von Unfällen. Also eine starke Krafteinwirkung auf die Gelenke zwischen Kopf und Hals einwirkt, dann kann es eben zu Brüchen oder Zerreißungen von Bändern und Gelenken kommen. Und ja, da sind wir schon beim Thema. Kraniozervikale Instabilität ist also eine Instabilität, die zwischen dem Schädel und der Halswirbelsäule besteht. Und da unterscheiden wir also die direkte, die zwischen sozusagen C0, also dem Kopf, und dem Atlas, also dem ersten Halswirbel besteht. Und dann gibt es noch eine, die letztendlich zwischen dem ersten Halswirbel und dem Dens, also dem zweiten Halswirbel, besteht. Und die wird auch als atlantoaxiale Instabilität bezeichnet. Also bei Unfällen ist das, sagen wir mal, relativ einfach zu diagnostizieren. Ich mache ein MRT oder ich mache ein CT und im CT sieht man natürlich dann die Knochenbrüche und sieht eventuell Fehlstellungen und kann daraus eben ableiten, dass etwas instabil ist. Da gibt es klare Einteilungen, es gibt Schemas, woraus dann ersichtlich ist, wie schwer ist die Instabilität und auch mit klaren Therapieempfehlungen. Also beim Trauma haben wir damit kein Problem. Schwieriger wird es, wenn letztendlich kein klares Trauma dahinter, also kein schweres Trauma dahinter steht, wie zum Beispiel bei so einem Auffahrunfall, bei dem klassischen Schleudertrauma. Schleudertrauma bedeutet, also einer fährt von hinten auf das Auto drauf oder wir fahren irgendwo drauf und dann kommt es zu dieser Bewegung des Kopfes nach vorn, also die maximale Flexion und dann eben sozusagen der Rückstoß nach hinten, wo wir dann eben gegen die Kopfstütze stoßen. Und dieser Peitschenschlag bewirkt natürlich eine Überdehnung von Bändern, Muskulatur etc. Nach so einer starken Krafteinwirkung und einer entsprechenden Überdehnung von Bändern können natürlich auch nervale Strukturen, wir haben ja sozusagen in diesen Regionen, vor allem um die Gelenke herum, auch viele Nerven, aber auch andere Nerven können überdehnt werden, es können Gefäße überdehnt werden. Das kann auch zu unterschiedlichen Folgen führen, es kann auch zu Zerreißungen innerhalb von Gefäßen kommen, je nachdem, wie schwer eben der Auffahrunfall war, das heißt, mit welcher Geschwindigkeit hat jemand geprallt oder mit welcher Geschwindigkeit sind wir vorn auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Also es hängt schon eben von den Kräften ab. Je stärker die Kräfte, desto schwerwiegender die Folgen. Aber auch bei leichten Auffahrunfällen kommt es eben zu solchen Überdehnungen der entsprechenden Bändern und dann eben auch zu entsprechenden Problemen. Und die Probleme sind dann häufig zunächst lokal bedingt, also klassischerweise Nackenschmerzen, Bewegungseinschränkungen, Blockierungen. Aber es können auch sogenannte vegetative Probleme auftreten, so wie Schwindelgefühl oder eben Ohrgeräusche oder eben auch so ein Unsicherheitsgefühl, dass der Kopf keinen Halt hat. Manche Patienten beschreiben auch Sehstörungen, Hörstörungen, also sehr komplexe Symptome, die sich manchmal auch schwer einordnen lassen. Es gibt auch spontane Symptomatiken ohne klares Trauma, die natürlich dann noch schwieriger einzuordnen sind, wenn Patienten halt mit solchen unspezifischen Beschwerden kommen und man nach den Ursachen sucht und hinterfragt, gab es denn irgendetwas, und die Patienten können nichts Genaues beschreiben oder nur etwas Leichtes. Also das Beschwerdebild des leichten Schleudertraumas, und das ist sozusagen das Problem, auf das ich jetzt hier näher eingehen will, weil, wie gesagt, bei den schweren Schleudertraum mit Zerreißungen von Bändern und anderen Strukturen beziehungsweise bei Knochenbrüchen, da ist die Situation mal relativ klar. Aber bei diesen leichten Traumen, wo die Patienten dann doch immer wieder Beschwerden entwickeln und ja auch so ein Ärztehopping haben und keiner so richtig weiß, worum es geht, und dann irgendwann kommen die zu dieser Diagnose atlantoaxiale Instabilität oder kraniozervikale Instabilität. Ja, das kann dann schon zu einer langen Leidensgeschichte werden. Manche Patienten waren dann schon zum Beispiel bei einem Physiotherapeuten. Der hat dann untersucht und auch schon was gemacht. Und dann habe ich auch häufig eben dann sozusagen die Aussage, ja, der Physiotherapeut meint, mein Atlas wäre verschoben. Oder er fühlt, dass mein Atlas schief steht. Oder er fühlt, dass mein Atlas hervorsteht. Das sind natürlich schon so Aussagen, die einen Patienten relativ verunsichern können. Da ist man schon so ein bisschen in der Not zu sagen, stimmt das denn? Also fühlt er das wirklich? Ich kann das nicht so genau beantworten. Ich bin kein Physiotherapeut, aber ich kenne eben eine wichtige Aussage, die mein Leben lang begleitet worden ist, weil ich natürlich auch viel wissenschaftlich tätig war. Und in der Wissenschaft gibt es eine Redewendung, will ich mal sagen, und die lautet: In God we trust, all others need to bring data. Das bedeutet, an Gott glauben wir, aber alle anderen müssen Daten, Beweise bringen. Und so ist das auch. Also man kann ein Gefühl haben, ja, ein Instabilitätsgefühl, ein Physiotherapeut kann ein Gefühl haben, dass irgendwie der Atlas schief steht, aber das Gefühl ist das eine, wir brauchen Beweise. Ja? Und wie kann ich denn eine Instabilität beweisen? Und ich hatte das auch schon mal in dem anderen Podcast zur Frage Versteifung angedeutet. Letztendlich können wir Instabilität nur anhand von Bildern beweisen. Röntgenbilder, MRT-Bilder, CT-Bilder, möglichst auch in Bewegung, wo wir dann irgendwie eine Verschiebung von Strukturen nachweisen können, die wir dann auch messen können. Und in dieser Sache ist auch die Frage, was ist die beste Untersuchung, um etwas zu beweisen, um eine kraniozervikale oder atlantoaxiale Instabilität zu beweisen. In meinen Augen ist es letztendlich das Röntgen oder auch eben das CT. Und hier auch ein spezielles CT, das sogenannte CBCT oder die Cone Beam Computed Tomography. Das ist ein digitales Verfahren, was häufig auch in der Zahnmedizin angewandt wird. Und das Entscheidende bei diesem Verfahren ist, dass man sitzt und letztendlich die Röhre halt um einen rotiert. Es ist ähnlich wie ein CT, aber beim CT liegt man, da kann man den ganzen Körper untersuchen. Bei diesem CBCT kann man letztendlich nur kraniozervikalen Übergang, also nur bestimmte Strukturen untersuchen. Es bietet also nicht die ganzen Möglichkeiten eines CTs, aber eben für diese Fragestellung optimal. Ich kann natürlich auch da entsprechend Aufnahmen in Funktion machen. Ich kann den Kopf nach vorn beugen, Kopf nach hinten beugen und dann das Ganze auch vergleichen. Also in meinen Augen eine der besten Untersuchungen. Im Röntgen geht das auch. Natürlich nicht die super Auflösung im Röntgen verglichen mit dem CT, aber um einen Eindruck zu bekommen, ist das Röntgen auch gut. Und da kann ich halt feststellen, gibt es irgendwelche Verschiebungen. Es gibt halt Normalbefunde, mit denen ich das vergleichen kann. Es gibt bestimmte Scores, die halt angewandt werden können, um eben dann Instabilitäten nachzuweisen. In meinen Augen ist das sogenannte Abbreit-MRT, was viele Patienten bekommen mit der Frage einer kraniozervikalen Instabilität. Ich sehe sehr viele Patienten mit Abbreit-MRT in meine Praxis kommen. Allerdings muss ich sagen, das Abbreit-MRT ist meiner Ansicht nach nicht die beste Untersuchung, weil erstens ist die Auflösung nicht so gut und solche Aussagen wie, dass Bänder irgendwie geschwollen sind und so etwas, habe ich echt Schwierigkeiten mit, weil ich sehe das auf diesen Bildern häufig nicht und es wird sehr viel hineininterpretiert und ich finde, dadurch wächst auch eine gewisse Unsicherheit des Patienten, weil es gibt so keine klassischen Normalbefunde. Es ist halt immer die Frage, solche Mini-Befunde, sind die wirklich ja, vom Krankheitswert oder wird da nicht doch vielleicht zu viel hineininterpretiert und dadurch auch eine gewisse Unsicherheit verursacht? Weil die Frage ist ja immer, welche Konsequenzen erwachsen daraus? Das ist ja immer die entscheidende Frage. Welche therapeutischen Konsequenzen mache ich aus der durchgeführten Diagnostik? Wenn ich eine kraniozervikale Instabilität sehe, mit einer klaren Verschiebung zwischen dem Atlas, also dem ersten Halswirbel, und dem Dens, dem zweiten Halswirbel, und ich sehe, dass der um 1 Zentimeter nach hinten rutscht, wenn der Patient sich nach vorne beugt und dadurch eben das Rückenmark gequetscht wird, dann ist das eine klare Geschichte, da ist ein Band gerissen und das bedarf einer Stabilisierung. Wenn ich auf den Röntgenbildern oder auf den CBCT-Bildern nichts sehe, keine Verschiebung, aber irgendwie im Abbreit-MRT wird eine Schwellung der Bänder beschrieben, ja, dann habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten, das richtig einzuordnen, welche therapeutischen Konsequenzen, ja, Physiotherapie, ja, vielleicht abschwellende Medikamente, Ibuprofen, ja, mehr Konsequenzen sehe ich nicht. Ich habe physiotherapeutische Betreuung zur Verbesserung der Stabilität durch Training der Muskulatur etc. Die Frage ist ja dann auch, und das sehe ich leider eben auch in meiner Praxis, dass auch Patienten ohne einen klaren Nachweis einer Instabilität, das heißt, es gibt keine Verschiebung, sondern nur solche fragwürdigen Befunde wie Bänderdehnung oder Bänderverdickung oder irgendetwas oder Teilriss, also was da so in diesen Abbreit-MRTs manchmal beschrieben wird, dann bin ich schon sehr zurückhaltend mit irgendwelchen ja, chirurgischen Maßnahmen. Aber leider gibt es durchaus Kollegen, und ich sehe die Patienten in meiner Praxis, die halt dann therapeutische Konsequenzen daraus ziehen und durchaus auch Patienten stabilisieren. Weil das ist eben das Problem. Das Problem beginnt damit, wenn ich einen Befund habe, der nicht sicher als Instabilität nachweisbar ist und dann die Konsequenzen hat, dass ich eben irgendetwas ja, stabilisiere bzw. versteife. Und da würde ich wirklich den Begriff versteifen nehmen, weil, das hatte ich in einem anderen Podcast erwähnt, versteifen bedeutet, wenn ich eine Struktur, die ursprünglich beweglich war, unbeweglich mache, dann versteife ich. Wenn ich eine Instabilität, eine klar nachweisbare Instabilität, und ich habe mehrfach versucht anzudeuten, worin der Nachweis bestehen muss, und ich bringe das wieder zurück in einen stabilen Zustand, dann ist das eine Stabilisierungsoperation. Aber das Problem ist schon, dass die Halswirbelsäule sehr beweglich ist und vor allem auch die Kopf-Halsgelenke. Etwa 50% unserer Beweglichkeit resultiert aus den Kopf-Halsgelenken. Und wenn wir die aufheben, sind wir erheblichst eingeschränkt. Erheblichst eingeschränkt. Da muss man sich natürlich überlegen, welche Folgen hat das, wenn ich eben eine Beweglichkeit, die normalerweise 50% ausmacht, auf null bringe. Wie werden die anderen Strukturen belastet? Wir haben sehr viel geredet über Stabilisierungsoperationen an der Wirbelsäule, wo wir Minimalbeweglichkeiten haben von 5 Grad. Und Patienten haben Angst, wenn die dann irgendwie dort stabilisiert werden, beziehungsweise wenn sie den Begriff versteifen haben möchten, dass dann irgendwie daraus eine wesentliche Bewegungsreduktion resultiert. Dem ist ja nicht so. Aber an der Halswirbelsäule immens, immens. Und natürlich werden die, wie gesagt, Nachbarstrukturen mehr belastet mit entsprechenden Folgen etc. Deshalb ist so eine Operation sehr, sehr genau zu überlegen. In diesem Zusammenhang erwähne ich gern das Beispiel von Tim Don. Tim Don ist ein britischer Triathlet. Sie wissen ja, ich bin auch begeisterter Triathlet und ja, kenne mich ein bisschen in der Szene aus und verfolge natürlich die Ironman-Weltmeisterschaften. jährlich. Und Tim Don wollte 2017 starten. Damals war er schon 39 Jahre alt. Das ist für einen Triathleten schon ein fortgeschrittenes Alter. Aber er war gut. Und ja, er hat eine Radausfahrt in Kona unternommen, 3 Tage vor dem Start, und ist dabei von einem Auto erfasst worden und ja, schwer verletzt worden. Er hat am Unfallort noch den Arzt gefragt, ob er meint, ob er nicht doch in 3 Tagen starten könnte. Und dieses, um Gottes Willen, wir müssen mal gucken, was überhaupt los ist. Und man hat dann geguckt, was los ist, und man hat festgestellt, der zweite Halswirbel war gebrochen. Also schon ein sehr schweres Trauma. Natürlich, wie gesagt, gebrochen, also Instabilität. Und auch da ist die Frage, was macht man? Und da gibt es immer die 2 Varianten. Die eine Variante ist die Versteifung, ne, dass man die beiden Halswirbel dann eben entsprechend verschraubt und Knochenspann noch dazwischen macht, damit die sozusagen verblockt werden. Die zweite Variante ist erhaltende Beweglichkeit. Das heißt, man versucht, dass der Dance, also der zweite Halswirbel, irgendwie in sich ausheilt und man das Ganze erstmal sozusagen unbeweglich macht, indem man einen sogenannten Hallofixateur anlegt. Ja, das ist schon ein erhebliches Gerüst, was da auf den Kopf geschraubt wird und dann eben auf den Schultern festgemacht wird, um eben die Halswirbelsäule unbeweglich zu machen und dann eben den Halswirbel zur Ausheilung zu bringen. Das kann man gerne mal googeln, Hallofixateur, und kann man gerne googeln, Tim Don, dann weiß man, welche Strapazen er so durchgegangen ist. Natürlich hat ein Triathlet schon eine andere Schmerzschwelle als vielleicht jemand anders, denn er leidet ja schon bei dem ganzen Rennen. Aber man muss sich mal vorstellen, er hat dann angefangen, auch ziemlich frühzeitig zu laufen, Laufband, Rad, also alles, was man sagt, um Gottes Willen, ja, nur nicht machen, ja. Aber er hatte ein Ziel, 6 Monate später den Boston Marathon, ne? Also im Oktober, der Unfall, Boston Marathon im April. Und er hatte ein anderes Ziel, den Boston Marathon unter 2,50. Das ist natürlich eine super Zeit für jeden, der schon mal Marathon gelaufen ist. Aber nach so einer Aktion, und er hat es geschafft. Er ist den Boston Marathon unter 2,50 gelaufen. Was ich damit sagen will, also selbst aus einem schweren Trauma können Strukturen heilen. Es ist nichts irgendwie, was unbedingt gleich verschraubt werden muss und vor allem unbeweglich gemacht werden muss. Meine Take-Home-Message an alle, die so ein Problem haben, dass man sagt, okay, da ist vielleicht jetzt was überdehnt, vielleicht auch was zerrissen, aber es kann heilen. Ich muss Geduld haben und es kann heilen. Und ich würde immer davon zurückhalten, irgendwie an der Halswirbelsäule etwas zu verschrauben. Weil mit solchen Verschraubungen holt man sich sekundäre Probleme rein und vor allem über die Zeit. Man ist ja, häufig sind die Patienten noch relativ jung mit solchen Problemen, und wenn die dann sozusagen in der oberen Halswirbelsäule, Kopf-Halsgelenke fixiert sind, dann sind natürlich die Nachbarstrukturen belastet, dann kommt es dort natürlich zu Fehlstellungen und dann ist das, wie gesagt, häufig auch der Beginn einer langen Leidensgeschichte, weil eben dann halt sekundäre Probleme auftreten können. Dazu kommt natürlich, dass ich dann bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen kann. Ne? Wenn der Kopf auf dem Hals fest ist, kann ich nicht mehr richtig nach unten gucken. Ne? Ich kann meine Schuhe einfach nicht mehr richtig sehen. Ich muss die Brustwirbelsäule und die untere Halswirbelsäule dazu benutzen, um eben nach unten zu schauen. Ich habe Schwierigkeiten, auch wirklich mein Essen zu sehen und so weiter. Also es ist schon erheblichste Einschränkung, geschweige denn, ich kann doch irgendwelchen Sport machen. Ja? Und deshalb hier nochmal eine klare Take-Home-Message. Wenn die Frage der sogenannten kraniozervikalen Instabilität oder der atlantoaxialen Instabilität steht, dann bitte die diagnostischen Möglichkeiten komplett ausschöpfen und vor allem auf die sogenannten harten diagnostischen Möglichkeiten zurückgreifen. Und das ist eben dieses CBCT, womit ich schon eben klare Instabilitäten nachweisen kann, das Röntgen, und weniger eben auf solche eher milden Befunde wie Verdickung von Bändern, vielleicht Flüssigkeitseinlagerung in Bändern als Zeichen eines Teilrisses oder so etwas. Ja. Das kann natürlich nach so einem akuten Trauma immer mal sein, Verlaufskontrollen machen, gucken, ob sich sowas zurückbildet, halt Physiotherapie machen, medikamentös sich behandeln lassen in der Akutphase und dann natürlich dem Körper Zeit geben, das Problem selbst zu lösen. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen,
dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.